Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mehr als 60 Vorschläge hat eine Kommission aufgeschrieben, wie die Politik auf die großen Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung reagieren könnte. Also wo mehr Geld zu holen ist und wo gespart werden könnte. Und einige dieser Vorschläge bergen ganz schön politischen Zündstoff. Gucken wir uns gleich genauer an. Außerdem geht es einmal mehr um die Preissteigerungen durch den Iran-Krieg. Laut der offiziellen Schätzung ist die Inflation im März auf 2,7% gesprungen. Was das bedeutet, auch dazu mehr und was erhoffen sich deutsche Unternehmen von einem Treffen mit dem höchst umstrittenen syrischen Machthaber al-Sharaa? Mein Name ist Josefine Schulz. Hallo, herzlich willkommen. Momentan ist von Regierungsseite sehr viel von großen Reformen die Rede. Und ein besonders reformbedürftiger Kandidat ist die gesetzliche Krankenversicherung. Da passen Einnahmen und Ausgaben immer weniger zusammen. Für kommendes Jahr wird von einer Finanzierungslücke von 15 Milliarden Euro ausgegangen. Heißt also, entweder müssen die Ausgaben gesenkt werden, indem man bei Behandlungen spart oder zum Beispiel weniger hohe Preise für Medikamente zahlt, oder die Einnahmen müssen steigen über noch höhere Krankenkassenbeiträge. Das möchte aber niemand. Oder über andere Finanzierungsquellen, seien es Ehepartner, die bisher kostenlos mitversichert sind, oder Beamte oder Bundestagsabgeordnete oder vielleicht auch Menschen, die zum Teil von Mieteinnahmen und Kapitalerträgen leben. Ideen gibt es also viele, und was die Kommission der Bundesregierung nun vorgeschlagen hat, das kann uns Felicitas Böselager aus dem Hauptstadtstudio erklären. Felicitas, setzt die Kommission eher auf Ausgabenkürzungen oder eher auf höhere Einnahmen der Kassen?
Also sie setzt ganz klar auf beides. Sie macht sowohl Vorschläge, wo gespart werden kann, als auch wie mehr Geld ins System eingespült werden kann. Wobei der größte Posten mit 12 Milliarden Euro ein Verschieben von Ausgaben wäre. Da geht es um eine Umschichtung aus der gesetzlichen Krankenkasse in den Bundeshaushalt. Das sind die Kosten für Menschen, die in Grundsicherung sind. Die Kosten zahlen zum Teil die Kassen. Und hier sagt die Kommission, das ist eine versicherungsfremde Leistung, das soll aus Steuergeldern, also aus dem Haushalt, gezahlt werden.
Also das als eine Verschiebung, aber wenn wir nochmal auf die Ausgabenseite schauen, welche Einsparungen schlägt sie denn da konkret vor?
Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, es sind insgesamt 66 Vorschläge, und deshalb greife ich jetzt nur exemplarisch ein paar raus. Die Kommission sagt beispielsweise, dass bei Knieoperationen gespart werden kann. In Deutschland gibt es offenbar viel zu viele Knieoperationen, und wie soll das jetzt gehen mit dem Sparen? Da schlägt die Kommission vor, dass, wenn so eine OP ansteht, sich die Patientin oder der Patient eine unabhängige Zweitmeinung einholen muss. Also eine verpflichtende Zweitmeinung. Und dann, so die Idee, ließen sich viele Operationen sparen, weil dann die Patientinnen und Patienten eher zur Physiotherapie gehen. Und das soll sozusagen ein Win-Win sein. Die Patienten werden geschützt vor unnötigen Eingriffen und es wird Geld gespart. Außerdem sagt die Kommission, sollen die Kassen nicht mehr für Homöopathie zahlen. Da sieht die Kommission keinen Nutzen. Oder es soll beispielsweise das anlasslose Hautkrebs-Screening abgeschafft werden. Das wird ja alle 2 Jahre von den Kassen übernommen. Und hier sagt auch die Kommission, es gibt Studien, die zeigen, dass dieses Screening nichts bringt. Aber es geht beispielsweise auch um die Bezahlung von Pflegekräften in Krankenhäusern. Die sind vor ein paar Jahren aus der Fallpauschale rausgenommen worden. Da ging es darum, die Pflegekräfte besser zu bezahlen. Das hat aber zu sehr viel höheren Kosten geführt. Da schlägt jetzt die Kommission vor, dass man die Pflegekräfte wieder zurück in die Fallpauschalen nehmen soll. Und dann ließen sich insgesamt 1,3 Milliarden Euro sparen.
Klingt auch relativ komplex. Patienten fragen sich ja wahrscheinlich, könnte es darauf hinauslaufen, dass die Behandlungen schlechter werden oder weniger werden. Ist das ein realistisches Szenario?
Also die Kommission hat 3 Szenarien, 3 verschiedene Cluster für ihre Vorschläge gemacht. Das erste Cluster, das nennt sich A-Sternchen. Das bedeutet, das sind Sparmaßnahmen, die den Patientinnen und Patienten was bringen, also die besseren Schutz bringen, wie zum Beispiel das Beispiel mit der Knieoperation. Dann gibt es A ohne Sternchen, das sind Vorschläge, die neutral sind für die Qualität. Und dann gibt es B, da ist sich die Kommission unsicher, ob es vielleicht negative Auswirkungen haben könnte, wenn man hier spart.
Wie ist es denn mit den hohen Medikamentenpreisen? Das macht ja auch einen ganz großen Anteil der Ausgaben der Krankenkassen aus. Und da kann man natürlich schon mal die Frage stellen, ob das ja angesichts der schwierigen Finanzlage so sinnvoll ist, da der Pharmawirtschaft ihre Gewinne zu finanzieren.
Ja, da ist es so, dass die Kommission vorgeschlagen hat, an diesen sogenannten Herstellerrabatt ranzugehen. Also der Herstellerrabatt, das ist ein Rabatt, den Pharmaunternehmen den Krankenkassen gesetzlich gewähren müssen. Und zwar geht es da um patentgeschützte Medikamente. Der ist also gesetzlich festgeschrieben, der liegt im Moment bei 7%. Da schlägt die Kommission vor, dass man den verdoppelt auf 14% und der soll dynamisiert werden, also nach einer bestimmten Berechnung stetig gesteigert werden. Jetzt erstmal könnten diese 14% 2,3 Milliarden Euro im Jahr bringen.
Dann gibt's noch die Einnahmeseite. Also wie oder wo könnte zusätzliches Geld herkommen, wenn nicht durch höhere Krankenkassenbeiträge?
Ja, hier kommen jetzt die Steuern ins Spiel. Die Kommission schlägt vor, die Tabaksteuern anzuheben und sie schlägt eine Steuer auf Spirituosen, also auf Alkohol vor. Und eine Zuckersteuer, das heißt ganz konkret auf zuckerhaltige Getränke, also auf Limonaden, auf Colas oder auf Energy Drinks. Davon erhofft sich die Kommission 1,9 Milliarden zusätzliche Einnahmen. Aber es soll eben auch einen anderen Effekt bringen. Die Idee, besonders bei der Zuckersteuer, ist, dass die Hersteller dann weniger Zucker in die Getränke tun, weil sie die Steuer vermeiden wollen. Und das würde dann auch bei der Prävention gegen Karies oder gegen Übergewicht helfen.
Und was ist so mit ganz großen Änderungen? Also da gab es ja durchaus auch Ideen, zum Beispiel Beiträge auch auf andere Einkünfte als Arbeitseinkommen, damit die Leute, die nur von ihrer Arbeit leben, nicht am Ende viel mehr zahlen als die Leute, die zum Beispiel von Mieteinnahmen leben. Oder dann gibt es ja auch viele besonders Gutverdienende, die noch gar nicht drin sind in der gesetzlichen Krankenkasse. Hat sowas auch eine Rolle gespielt?
Also die Kommission hat sich beispielsweise auch die Beitragsbemessungsgrenze angesehen. Also die Einkommensgrenze, ab der die Beiträge für die Krankenkassen gleich bleiben. Die liegt ja gerade bei 5.800 Euro. Und hier sagt die Kommission, die zu ändern bringt nichts. Sie hat es sich aber angeschaut, weil es politisch diskutiert wurde. Und sie empfiehlt es ausdrücklich nicht. Und dann die Frage nach Abgeordneten und Beamten. Um die ging es jetzt auch erstmal nicht. Das wäre eine viel größere Reform. Die Aufgabe dieser Kommission war, schnelle Maßnahmen im bestehenden System zu finden. Und wenn man sozusagen jetzt die private Krankenversicherung in den Blick nehmen würde oder Beamte, wären das viel tiefgreifendere Eingriffe als jetzt. Geht es einfach darum, was kann man schnell ziehen, um schnell Kosten zu sparen, damit die Beiträge 2027 nicht explodieren.
Und wie werden diese Vorschläge in der Politik aufgenommen?
Ja, es haben ja alle sozusagen sehr gespannt auf diese Kommission gewartet und entsprechend flattern jetzt die Stellungnahmen ein. Aus den Regierungsfraktionen ist man noch ein bisschen zurückhaltend. Also Union und SPD haben jetzt bekundet, dass sie sich die Maßnahmen genau angucken wollen und schnell umsetzen wollen, dass man sich schnell einigen will. Aber es waren ja vorab schon Bruchlinien sichtbar. Da geht es dann zum Beispiel um die Zuckersteuer. Da gibt es viele Stimmen in der Union, die dagegen sind. Oder die kostenfreie Familienversicherung, die will die CSU nicht streichen. Da geht es ja darum, dass Ehepartnerinnen und Ehepartner, die nicht arbeiten, kostenfrei mitversichert sind. Das zu streichen mit Ausnahmen empfiehlt die Kommission auch ausdrücklich. Das wird aber mit der CSU wahrscheinlich nicht gehen. Und die Opposition hat sich auch schon geeinigt. Die Grünen beispielsweise unterstützen die Zuckersteuer. Den Linken geht es insgesamt nicht weit genug. Sie wollen die private Krankenversicherung abschaffen. Aber wie gesagt, das war gar nicht Teil der Überlegung der Kommission. Und die AfD warnt vor einem Kahlschlag.
Vielen Dank, Felicitas Böselager nach Berlin. Und da bleiben wir auch. Dort gibt es nämlich heute viele Proteste gegen den Besuch des syrischen Übergangspräsidenten al-Shara. Viele Menschenrechtsgruppen und andere kritisieren, dass der deutsche Kanzler und Bundespräsident mit al-Shara jemandem den roten Teppich ausrollen, der mal Teil des islamistischen Terrors war, dessen Regime mutmaßlich islamistisch ist und massive Gewalt an Minderheiten toleriert. Al-Shara hat in Berlin aber auch Wirtschaftsvertreter getroffen. Da ging es um den Wiederaufbau in Syrien und aus Sicht deutscher Unternehmen um möglicherweise sehr lukrative Geschäfte. Katharina Thoms berichtet.
Unter Protest vieler Exil-Syrerinnen und Syrer wird Syriens Staatschef Ahmad al-Shara schon am Morgen in Berlin empfangen. Im Auswärtigen Amt begrüßt dann Außenminister Johann Wadephul, CDU.
Guten Morgen.
Gleich eine ganze Delegation aus Syrien. Vier Minister hat der syrische Staatschef mitgebracht. Zum Treffen mit Wirtschaftsverbänden, 40 Unternehmen, dem ersten deutsch-syrischen Wirtschaftsrat in Berlin. Der Außenminister sagt gleich zum Auftakt dem Land nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg Unterstützung zu.
Ich will Ihnen heute sagen, wir stehen an der Seite Syriens. Die Syrer verdienen eine Chance und wir möchten helfen, dass diese Chance gut genutzt wird.
Die Weltbank schätzt, Syrien braucht rund 188 Milliarden Euro in den kommenden Jahren, um das Land wieder aufzubauen. Allein ein Drittel für zerstörte Wohnhäuser. Weltweit fließen schon Unterstützungszahlungen auch aus Deutschland durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der islamistische und nicht frei gewählte Staatschef al-Shara wirbt bei der deutschen Regierung, den Unternehmen, jetzt für mehr, konkret auch für Investitionen.
All diese Dinge, über die ich hier spreche, sollten als eine Chance betrachtet werden für ausländische Unternehmen.
Man wolle hier mit den Rahmen für eine prosperierende Wirtschaft legen, so Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, bei dem Treffen. Gerade durch private Unternehmen.
Bei der Bewältigung der Aufgabe sehe ich großes Potenzial für Kooperationen mit deutschen Unternehmen. Ob in der Energie oder der Bauwirtschaft, beim Maschinen- und Anlagenbau, bei IT- oder Softwarelösungen oder aber bei Sicherheitstechnologien.
Der Aufbau von Photovoltaikanlagen, der Wiederaufbau eines Gaskraftwerkes sind mit Beteiligung deutscher Firmen bereits geplant. Bei dem Treffen mit deutschen Firmen wirbt Syriens Regierung aber auch aktiv mit Exilsyrern, Ahmad al-Shara.
Deutschland repräsentiert momentan das Land, in dem die größte syrische Diaspora in Europa lebt. Sie haben hier viele Kapazitäten erworben. Jetzt möchte ich die Perspektive einnehmen, dass diese erworbenen Fähigkeiten der syrischen Flüchtlinge auch deutschen Firmen zum Nutzen gereichen können.
Wer zurückkehren wolle, könne so beim Wiederaufbau helfen.
Wir begleiten diesen Prozess mit großer Sympathie und mit Unterstützung,
sagte Bundeskanzler Friedrich Merz beim Treffen mit al-Shara am Nachmittag und schränkte sogleich ein.
Ich habe ihm auch gesagt, dass viele gemeinsame Projekte in Zukunft auch davon abhängig sind, dass wir einen Rechtsstaat mit verlässlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen dort vorfinden.
Kurden, Christen, Alawiten, Drusen, sie alle sind auch nach dem Sturz Assads bedroht, Angriffen ausgesetzt. Mehrere tausend Tote sind zu verzeichnen, teils auch unter Beteiligung oder Duldung durch syrische Regierungstruppen. Das werfen Menschenrechtsorganisationen dem syrischen Staatschef vor. Der deutschen Bundesregierung geht es bei der Forderung nach Rechtsstaatlichkeit neben wirtschaftlichen Aspekten vor allem auch um die Möglichkeit, wieder Menschen nach Syrien abschieben zu können. Zunächst Straftäter, dann aber, so Bundeskanzler Merz.
In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Schara gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Und diese Aussage von Friedrich Merz dürfte wohl noch für Debatten sorgen. Dass der Krieg gegen den Iran die Energiepreise in die Höhe treibt, darüber haben wir hier schon viel berichtet. Und wenn Energiepreise steigen, dann besteht auch schnell die Gefahr, dass das überschwappt auf andere Bereiche. Das IFO-Institut zum Beispiel hat Firmen aus unterschiedlichsten Branchen befragt. Und sehr viele haben angegeben, dass sie ihre Preise erhöhen wollen. Und das Statistische Bundesamt zeigt mit seiner heutigen Schätzung auch, dass sich die Preissorgen infolge des Iran-Kriegs bestätigen. Die Inflation ist demnach im März auf 2,7% hochgesprungen. Stefan Wolf kann das erklären. Wie kommt es zu diesem Sprung? Sind das allein die Energiepreise?
Es sind tatsächlich allein die Energiepreise, die die Inflationsrate so steil angehoben haben, mit einer ziemlich starken Vehemenz, denn die Inflationsrate einen Monat zuvor, die hatte ja noch bei 1,9% gelegen. Also es sind die Benzinpreise, die Dieselpreise und die Heizölpreise, die so stark gestiegen sind und so auf die Inflationsrate gewirkt haben.
Und wovon ist auszugehen? Werden dann jetzt aber auch andere Produkte deutlich teurer werden? Und wenn ja, welche?
Ja, davon ist durchaus auszugehen, weil ja auch viele Rohstoffe knapp geworden sind, wie zum Beispiel Düngemittel durch die Sperre der Straße von Hormuz. Und das bedeutet natürlich, wenn Düngemittel knapp werden, wenn sie teuer werden, dass im Endeffekt landwirtschaftliche Produkte teurer werden. Und das wird über kurz oder lang auch an den Supermarktkassen spürbar sein, dass also schlicht und ergreifend die Lebensmittelpreise weiter steigen. Das gilt dann auch für sehr energieintensive Lebensmittelzweige, wie zum Beispiel Metzgereien oder Bäckereien, die ebenfalls sehr stark unter den gestiegenen Energiepreisen dann leiden. Kurzum, es ist damit zu rechnen, dass die Inflation an Breite gewinnt und dass die Rate weiter steigt.
Was bedeutet das für die Geldpolitik? Also sind die Zentralbanken da jetzt im Dilemma zwischen Wirtschaftswachstum und Inflationsbekämpfung? Werden mutmaßlich die Zinsen wieder steigen?
Ja, wenn es nach dem Lehrbuch geht, dann werden die Zinsen steigen, denn es ist das einzige Mittel, das gegen wachsende Inflationen hilft, bedeutet aber eben auch, dass dann Investitionen erschwert werden, dass viele Unternehmen sich zurückhalten, dass man also ein Stück weit die Wirtschaft abwirkt und das kommt dann natürlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich eh in einer Schwächephase. Sie haben eben die IFO-Studie zitiert, der zufolge ohnehin viele Unternehmen durchaus geneigt sind, die gestiegenen Preise auch weiterzugeben. Und dann haben wir dann eben noch Unternehmen, die sich eher zurückziehen. Das heißt, sie eben nicht investieren, die eher Arbeitsplätze abbauen als aufbauen. Das Ganze würde also durchaus erhebliche Wirkung zeigen. Aber ja, die Zinsen werden steigen. Das sieht man schon daran, dass die Erwartung an den Finanzmärkten sehr hoch ist, dass die Zinsen steigen. Schon beim Baugeld kann man es sehen. Also Immobilienzinsen sind schon merklich angezogen und das nur in der Erwartung, dass die Zinsen auch anziehen werden. Das heißt also, man rechnet fest damit, dass man sich in einer Zeit steigender Zinsen befindet.
Vielen Dank, Stefan Wolf. Und Stichwort steigende Zinsen. Stefan Wolf hat es gerade schon angesprochen. Menschen, die sich um einen Kredit für ein Eigenheim bemühen, die merken das wahrscheinlich jetzt schon. Warum das so ist, also was höhere Bauzinsen mit Energiepreisen und dem Iran-Krieg zu tun haben, das erklärt Ann-Kathrin Beck.
Dieser Anstieg hat in erster Linie mit den Renditen am Anleihemarkt zu tun, weil Banken durch den Anstieg selbst mehr Kapital für die Refinanzierung der Kredite brauchen. Wegen der wachsenden Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges sind die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen zuletzt auf über 3% geklettert. Es ist der höchste Stand seit 15 Jahren. Und das wirkt sich direkt auf die Bauzinsen aus, erklärt Jörg Utecht, Leiter der Finanzberatung Interhyp.
Der Iran-Konflikt bringt massive Energiekostenrisiken mit sich und in Erwartung einer anhaltend hohen Inflation fordern Investoren höhere Renditen für Staatsanleihen. Und das verteuert im nächsten Schritt die Refinanzierung für Banken und damit die Zinsen für Immobilienkredite.
In der Folge haben zuletzt gleich mehrere Banken ihre Konditionen nach oben angepasst. Das zeigt eine Auswertung der Frankfurter Finanzberatung FMH unter mehr als 200 Banken und Kreditgebern. Demnach liegen die Zinsen für 10-jährige Immobilienkredite im Schnitt zurzeit bei 4%. Vor Beginn des Krieges lagen sie noch bei 3,8%. Jörg Utecht rechnet vor.
Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von 340.000 Euro bedeuten diese 0,2 Prozentpunkte Unterschied bereits eine Mehrbelastung von rund 600 Euro im Jahr. Aber Zinsen sind individuell. Wer viel Eigenkapital mitbringt, bekommt bessere Konditionen.
Experten fürchten, dass die Bauzinsen in der nächsten Zeit weiter ansteigen könnten. Allerdings nicht so stark, wie es nach Beginn des Krieges in der Ukraine der Fall gewesen ist. Kaufinteressierte stellt das trotzdem vor die entscheidende Frage. Ist es sinnvoll, jetzt noch schnell die Finanzierung zu sichern? Oder ist es besser, abzuwarten und zu hoffen, dass die Zinsen wieder fallen? Utecht hat dazu eine klare Meinung.
Wer seine Traumimmobilie gefunden hat, sollte nicht auf sinkende Zinsen spekulieren.
Ein Beitrag war das von Ann-Kathrin Beck. Wenn plötzlich überall Zölle anfallen würden, wenn man zum Beispiel eine Serie auf Netflix gucken will oder bei Spotify Musik hören möchte, dann könnte das für Verbraucher schnell spürbar werden im Portemonnaie. Immerhin benutzt man ja heutzutage unzählige solcher digitalen Angebote im Alltag. Zölle auf solche Digitalprodukte waren auch das große Streitthema bei der Konferenz der Welthandelsorganisation in Kamerun. Und weil man sich nicht einigen konnte, die Zollfreiheit auf solche Produkte grundsätzlich dauerhaft festzuschreiben, gab es am Ende in dieser Frage kein Ergebnis. Was das bedeutet und ob die WTO-Konferenz trotzdem auch was gebracht hat, schildert Jule Reimer.
Die 14. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Kameruns Hauptstadt Yaoundé endete in der Nacht von Sonntag auf Montag wegen eines Zollkonflikts aus Sicht der meisten Industriestaaten unbefriedigend. Trotz intensiver Vermittlungsbemühungen blockierte Brasilien ein angestrebtes Moratorium, das elektronische Übertragungsdienste wie Streaming und Software-Updates weiterhin befristet von Zöllen freigestellt hätte. Der Verzicht auf Zölle bedeutet für ärmere Länder mit schwach entwickelten internen Steuersystemen einen Verlust an Staatseinnahmen. Auch nimmt der Regierung die Möglichkeit, durch temporäre Schutzzölle eigene digitale Märkte aufzubauen. Alle Folgen zusammengenommen sei die Wirkung der Zollfreiheit in diesem noch jungen Wirtschaftssektor viel zu wenig erforscht, begründete Brasiliens WTO-Botschafter Guilherme Patriota die Blockadehaltung seiner Regierung beim sogenannten E-Commerce-Moratorium. Insbesondere für Länder, in denen die Digitalisierung noch nicht fortgeschritten ist, die digitale Dienste importieren, die noch Aufholbedarf haben, wie hier in Kamerun, wo allein der Internetanschluss schwierig ist. Für diese Dienste muss die Wirkung der Zollfreiheit noch genauer analysiert werden. Alles andere wäre eine fehlgeleitete Vereinfachung. Die WTO-Mitgliedstaaten hatten die Zollbefreiung auf elektronische Übertragungsdienste seit 1998 mit wenigen Ausnahmen regelmäßig in 2-Jahresschritten verlängert. Diesmal hat die Ablehnung jedoch Konsequenzen. Das Moratorium ist komplett ausgelaufen. Damit haben alle Staaten die Option, erstmals tatsächlich Zölle auf elektronische Dienste zu erheben, was dank digitaler Entwicklung auch einfacher umsetzbar sein dürfte als früher. All dies widerspricht diametral den Interessen der USA, wo die meisten dieser Dienste beheimatet sind. Der US-Handelsbeauftragte Jameson Greer hat zu Auftakt der Konferenz in Yaoundé von der WTO-Ministerkonferenz gefordert, per Beschluss die Bezollung von Streaming-Diensten und Co. grundsätzlich zu verbieten. Da WTO-Recht Völkerrecht entspricht, können Verstöße nach einer Bestätigung durch das WTO-Schiedsgericht von geschädigten Mitgliedstaaten geahndet werden. Volker Treyer, Außenwirtschaftschef des Verbandes der Deutschen Industrie- und Handelskammern, machte für das E-Commerce aus neben Brasilien auch Indien sowie die US-Regierung verantwortlich. Positiv bewertet er:
Immerhin haben andere 66 Länder ein eigenes Abkommen für die Zollfreiheit untereinander bei diesem Dienstleistungshandel vereinbart. Die Dienstleistungen sind auch für die deutsche Wirtschaft und Industrie wichtig, weil in Industriegütern gehen mehr und mehr auch Dienstleistungen ein und werden damit jedenfalls nicht zusätzlich bezollt.
Diese Ländergruppe strebt zudem mittelfristig die Eingliederung ihres plurilateralen Abkommens in das WTO-Regelwerk an. Die WTO-Botschafter in den Mitgliedstaaten werden jetzt alles, was in Yaoundé vorbereitet wurde, mit zum WTO-Sitz nach Genf nehmen und dort weiterverhandeln, einschließlich Arbeitsplan für die WTO-Reform und eines Neubeginns des E-Commerce-Moratoriums. Hochoffizielle Ministerentscheidungen seien diesmal nicht so wichtig gewesen, erklärte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala. Wir haben nicht wie üblich Zeit mit der Aushandlung eines Ergebnisdokuments verbracht, weil wir wollten, dass die Minister Zeit mit der Debatte über Reformen und mit Gesprächen über die jüngsten Entwicklungen im Handel verbringen. Denn die Zeiten im Welthandel seien gerade turbulent, deshalb sei Reden so wichtig.
Ein Beitrag von Jule Reimer aus Kamerun. Und damit kommen wir jetzt zur Börse und zu Claudia Werle. Claudia, über den Sprung bei der Inflation haben wir schon berichtet. Sorgt das auch an der Börse für Unruhe?
Naja, es kam nicht ganz unerwartet. Sprit ist ja deutlich teurer geworden. Schon vor Kriegsbeginn mussten man für viele Dienstleistungen mehr Geld bezahlen. Mit der zunehmenden Dauer des Konflikts steigt nun auch das Risiko von sogenannten Zweitrundeneffekten. Also Unternehmen werden ihre höheren Kosten an Kunden weitergeben. Und wenn die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen, dann wird es auch zu hohen Lohnforderungen kommen. Die Inflationszahlen, die wir heute gesehen haben, dürften also erst der Anfang sein. Der DAX hat die neue Woche im Minus begonnen. Steht mittlerweile aber fast 1% im Plus bei 22.511 Punkten.
Und zum Iran-Krieg, es gibt auch Berichte, dass es jetzt auch iranische Angriffe auf Aluminiumhütten am Persischen Golf gab. Was bedeutet das? Also kommt da das nächste Knappheitsproblem beim nächsten Rohstoff?
Möglicherweise könnte das passieren. Aluminiumhütten seien bei den Angriffen mit Drohnen und Raketen erheblich beschädigt worden. Das könnte zu Lieferausfällen führen. Zuvor wurde bereits über die angespannte Versorgungslage berichtet, weil wichtige Vorprodukte für die Hütten durch die Straße von Hormuz verschifft werden. Und das hat dann zu Engpässen und Produktionskürzungen bei einigen Hütten geführt.
Bei welchen Unternehmen macht sich denn das gerade besonders bemerkbar, die hohen Energiepreise durch den Krieg?
Öl ist ja ein wichtiger Rohstoff für viele Industriebereiche. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff, wenn es um die Transporte geht. Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft. Flugzeuge brauchen Kerosin. Das Fliegen, das Reisen überhaupt wird teurer. Auch das Angebot könnte kleiner werden. Verbindungen, die nicht wirtschaftlich sind, könnten in den kommenden Monaten gestrichen werden. Lufthansa-Aktien geben deutlich nach, aber auch die Papiere von TUI.
Und Delivery Hero hat Probleme. Was ist da los?
Ja, Delivery Hero wollte expandieren, das kostet Geld. Bei der Tochter Talabat lief es nicht so wie erhofft. Nun wächst der Druck von Seiten der Investoren, nachhaltiger zu wirtschaften. Die Aktien von Delivery Hero geben 1% nach.
Und noch der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem $1,1453 gehandelt. Die Umlaufrendite von 3,07 auf 3,04% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $4,531,62.
Claudia Werle von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.